Stille ist was ganz Besonderes, besonders wenn man sich wirklich darauf einlässt. Mhm. Weil Stille entsteht nicht sofort, sondern Stille ist etwas, was wir entdecken müssen. Oft, wenn wir in die Stille gehen, kommt erstmal viele Gedanken, viele Ideen oder Erwartungen oder eine Anstrengung im Körper. Es gibt so viele verschiedene Dimensionen, die dann auftauchen. Also der Stress, den wir in unserem System haben, der sich erstmal beruhigen muss. Und deswegen ist Stille sowas, das ist wie so eine Pflanze, die wächst so im Hintergrund und dann wächst sie. Und irgendwann kriegen wir wirklich ein Gefühl dafür, für die Tiefe und wirkliche Stille. Das ist aber nichts, was so selbstverständlich ist. Und was ich so in meiner Erfahrung für mich wirklich Stille zu erfahren war, fing da an, wo ich mich länger hingesetzt habe. Mhm. Und die aktiven Meditationen, die du schon erwähnt hast, die waren eine unglaublich wichtige Hilfe auf dem Weg dahin. Aber letztendlich so 7 Tage mal in Stille zu sein, da kriegt man wirklich einen Geschmack davon, was das heißt. Und die aktiven Meditationen, die helfen uns, aus der Aktivität in die Stille hineinzufinden und sind wirklich für das tägliche Leben ein wunderbares Tool, aus dem Stress, aus der Anspannung, aus der Anstrengung rauszufinden und dann einen Kontakt zu machen mit dem Stillen. So ein Retreat, da können wir nicht mehr abhauen. Also da können wir auch nicht nach der Stunde auf einmal wieder in die Ablenkung gehen und in das Tun und in die Überaktivität, sondern da sind wir einfach gefordert, mal 7 Tage uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist ein ganz anderer Prozess tatsächlich. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man das einmal verstanden hat, was die Stille ist, dann nimmt man das auch in die aktiven Meditationen rein, sogar in die Aktivität. Dann für mich ist das inzwischen sowas wie so ein Grundgefühl, was ich habe, etwas, was in mir immer da ist und da drauf passiert Leben mit Aktivität, mit Bewegung, aber auch mit mehr Ruhe und mit verschiedenen Dingen. Und aber diese Stille ist so wie so ein Tanzboden, auf dem ich tanze, ja, auf dem mein Leben stattfindet. Und das habe ich wirklich gelernt durch sehr regelmäßiges und sehr viel Meditieren. Mhm. Und eben auch dadurch, dass ich in längere Retreats gegangen bin, die mich dann wirklich gechallenged haben, da zu bleiben.
Und warum ist es so schwer im Leben, wenn man jetzt zuhört und nicht meditiert oder wenig meditiert, an diese Punkte zu kommen? Also warum staut sich in uns so viel an? Und warum können wir das nicht einfach so locker flockig loslassen?
Also Meditation oder in diesen Prozess zu gehen oder in die Stille hineinzugehen, ist auch eine Konfrontation, ja, weil wir in dem Moment, wo wir anfangen zu reflektieren, was Meditation tatsächlich ist, wir sitzen einfach da und unser Verstand produziert Gedanken und bringt Probleme und will Lösungen und sieht die Bewegung und hat die Konflikte, die gewesen sind und will sich auseinandersetzen mit den Konflikten. Und in dem Prozess müssen wir uns natürlich auch eigentlich immer wieder fragen, und was habe ich damit zu tun? Wie viel ist mein Anteil an dem Konflikt, an dem Problem, an dem keine Lösung finden, an der Anstrengung oder was immer das Thema ist, was wir haben? Und in dieser Reflexion, das ist nicht so angenehm, ja, weil wir Teil des Ganzen sind. Und dann müssen wir auch uns ein bisschen in Frage stellen. Und auf diesem Weg zu dieser stillen Phase ist eben, gibt's einfach eine Menge zu tun, ja, oder eine Menge anzuschauen. Und das hält uns dann ganz oft ab, ja, und bringt uns mehr an den Punkt, wo wir dann lieber doch aktiv sind und lieber doch einen Movie gucken oder lieber doch nochmal uns mit irgendwas anderem beschäftigen, was uns ablenkt, weil wir dann nicht in diese Selbstkonfrontation gehen müssen, um uns zu hinterfragen, aber auch zu lernen, mit uns, wie wir sind, zu entspannen. Ja, weil es ja nicht nur, wir sind nicht verkehrt, wir sind, wie wir sind. Aber je mehr wir uns kennen, je besser wir wissen, wie wir ticken, desto mehr können wir uns auch erlauben, uns anzunehmen und zu sagen, ah ja, so bin ich. Also ich bin vielleicht ein bisschen streng. Ja, das ist eine Eigenschaft, die ich habe. So, streng wird jetzt erstmal im Äußeren nicht so nett angesehen. Ja, und jetzt kann ich sehr kritisch mit mir sein und sagen, streng sein ist wirklich nicht gut, das müsstest du lassen. Aber wenn ich weiß, das bin ich, dann kann ich so ein bisschen friedlicher mit mir werden, wenn ich streng war, und kann auch leichter zu jemandem sagen, sorry, jetzt war ich ein bisschen streng, weil ich das von mir weiß und weil ich es annehme und dann sanfter mit mir selber werde und dann auch sanfter mit so einem Zug, der vielleicht nicht ganz so toll ist.
Du hast jetzt schon angefangen, zumindest in meinen Ohren intuitives Frausein zu beschreiben.
Ja.
Was ist das für dich ganz persönlich?
Ich nutze den Begriff so gerne, weil er sowas höchst Individuelles hat. Das intuitive Frausein ist für mich und es kann für jede Frau was ganz anderes sein, ja. Ist für mich, dass ich angebunden bin als Frau eben an meinen Zyklus. Ja, dieser Zyklus, der schwankt bei mir ein bisschen, aber so zwischen 28 bis 34 Tage. Und das ist der Rhythmus auch vom Mondzyklus. So, ne, der hat auch 28 Tage. Und das mal zu begreifen, war für mich so, wow, okay, ich bewege mich im Rhythmus der Erde. So. Und da einfach für mich so mitzubekommen, ah, okay, und mein Rhythmus ist auch anders als der Tagesrhythmus, wenn ich rausgucke in die Welt, ja. Wir stehen auf, wir gehen zur Arbeit, machen unseren Kram, gehen wieder zurück, gehen schlafen, ja, und so repeaten das so jeden Tag. Und da zu merken, nee, der Mond, der macht das anders, der nimmt zu, dann nimmt er wieder ab, ne, Vollmond, Halbmond, und das ist nicht dieses, der geht an einem Tag voll und dann wieder leer. Und das ist bei mir doch genauso. Ich bin im Laufe meines Zykluses eine ganze Weile lang eine Frau, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Es gibt so viele unterschiedliche Gretas. Und mir zu erlauben, die auch zu verkörpern und mit denen mein Leben auch so zu gestalten, dass es sich nach mir anfühlt, dass es stimmig sich für mich anfühlt. Das ist für mich intuitives Frausein.
Ganz viele Gedanken dazu.
Mhm.
Auch weil das, was du beschreibst, ich als Mann probiere, in mein Leben zu integrieren, ohne jetzt diesem Zyklus körperlich folgen zu müssen, merke ich doch, dass es auch mir als Mann total gut tut, bei mir zu sein, zu fühlen, was gerade ist. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen gequatscht und ich hatte dir erzählt, weil du mich gefragt hast, wie fühlst du dich, wie bist du gerade hier, dass dir das auch hilft, für dich anzukommen. Ich dir gesagt, ich war auf Reisen und ich hatte ein paar Interviewtermine und bin ziemlich kaputt zurückgekommen. Und das ist auch völlig okay. Und ich merke auch, dass ich jetzt an so einem Tag wie heute mir nicht zu viel auflade, sondern für mich relativ klar weiß, so ab mittags werde ich mir probieren, ein bisschen mehr Ruhe zu nehmen.
Ja.
Einfach weil das sonst keinen Sinn hat. Das ist das eine. Das andere ist, du hast es schon angesprochen, wir sind ja nun mal in einer Gesellschaft, die ein bisschen anders tickt. Nämlich mehr auf Performance gepolt ist und ein 9-to-5-System hat, ganz häufig für Jobs, wo dieses Reinspüren und Gucken, in welcher Verfassung bin ich gerade, wie fühle ich mich, gar nicht so oft erlaubt, dann zu sagen, ich mache da jetzt irgendwie eine Pause oder ich ziehe mich zurück. Oder aber ich habe gerade viel Energie und jetzt gehe ich nach vorne.
Also zu Naturinstrumenten sagt man auch archaische Instrumente. Und die unterscheiden sich von den klassischen Musikinstrumenten. Genau. Das heißt, wir haben einerseits Musikinstrumente und das ist so die Welt, aus der du ja kommst, Alex, mit Gitarren und weiteren Instrumenten. Das kann auch ein Klavier sein, eine Geige sein, alles, was wir aus so einem typischen Orchester kennen. Das sind alles die ganz klassischen Musikinstrumente.
Ja.
Und dem gegenüber stehen die Naturinstrumente oder auch archaische Instrumente. Und das sind die Instrumente, was ich eben schon so ein bisschen aufgezählt habe. Das sind die Gongs, das sind die Trommeln, das sind die Klangschalen, alle diese Arten von Instrumenten. Und was sich hier als wesentlicher Aspekt unterscheidet, bei der Musik ist es in der Regel so, dass wir bestimmten Notenreihen folgen, sie interpretieren, bestimmte Melodien und Rhythmen erzeugen. Und bei Klang ist es eher Oder ist es ein intuitives Spiel, was keiner Notenvorgabe folgt, sondern ich habe beispielsweise ein Set aus 5 Klangschalen, die in meinem Fall zum Beispiel harmonisch aufeinander, was meine Harmonies abgestimmt sind, und ich erzeuge Klänge. Und diese Klänge haben eine andere Wirkung auf unser Gehirn. Und es ist so, dass unser Gehirn aus Synapsen besteht. Und zum Beispiel mit Musik können wir Stimmungen erzeugen oder bestimmte Erinnerungen hervorrufen. Das kennt vielleicht jeder, wenn irgendein altes Lied kommt, das man vielleicht vor 10 oder 20 Jahren in einer ganz bestimmten Lebenssituation gehört hat. Dann holt das die alten Erinnerungen hervor, weil die Synapsen knicken. Das ist dann oft auch mit einer bestimmten Emotionalität verbunden. Und bei Klang passiert genau das nicht. Es ist so eine Art Leerklang, würde ich mal sagen, der kommt. Da klicken keine Synapsen, sondern die Gehirnwellen, die da vor sich hinschwingen, die werden an nichts erinnert, sondern durch die Klänge, mit denen unser Körper und unser Geist in Resonanz geht, fahren langsam die Gehirnwellen runter. Und man sagt nämlich auch oft, auf Englisch, das Zitat, Sound ist das Shortcut to Meditation. Ich habe nämlich sehr oft Leute auch bei mir, die zum Beispiel sich so eine private Soundhealing-Session buchen, die sagen, ich habe jetzt jahrelang immer mal wieder versucht zu meditieren, mich hingesetzt, Augen zugemacht, versucht, Stille zu finden und darüber in die Ruhe zu kommen. Aber immer, wenn ich die Augen zumache und die Stille gehe, dann wird es so unglaublich laut in meinem Kopf. Dann kommen 1000 Gedanken und es wird noch lauter als sonst. Und mir fällt das so schwer zu meditieren. Und solchen Leuten zum Beispiel, aber auch jedem grundsätzlich, kann Klang dabei helfen. Denn Klang unterstützt dabei, in der Stille erst eine Art Fokus ja zu schaffen, weil erstmal lauschen wir ja den Klängen, aber weil dann nichts passiert. Also diese Synapsen nicht klicken, zum Beispiel wie oft bei der Musik, entsteht dann über Klang eine Art leerer Raum, in dem sich ja die Gehirnwellen, unser rationaler Kopf, das Denken verliert. Viele Leute schlafen auch dabei ein. Manche haben das Gefühl, nee, ich habe nicht geschlafen, aber ich war irgendwo in einer ganz anderen Welt. Also es trägt jemanden ganz oft raus aus dem, was einfach ist. Und gerade in unserer jetzigen Gesellschaft, die geprägt ist von ja, immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspannen durch digitale Screens und ein immer schnelleres Leben. Unser Nervensystem kommt da kaum hinterher. Das sind so viele Impulse, die da täglich sozusagen auf unser Nervensystem treffen und die werden immer mehr und immer schneller. Fällt es ja dem Nervensystem immer schwerer runterzufahren und den Gedanken immer schwerer, mal ruhiger zu werden. Und da kann Klang einfach bei ganz vielen Menschen eine riesige Hilfestellung sein, sich aus dem Wust, sag ich mal, der Gedanken oder den vielen Impulsen rauszulösen und sich davon tragen zu lassen. Man spricht ja auch oft vom Vagusnerv momentan. Wir müssen unseren Vagusnerv aktivieren, ja, dass der lange Gehirnnerv, der in den Körper geht, auch mit allen Organen verbunden ist. Und es ist wichtig, den zu aktivieren. Das ist wie beim Nervensystem Sympathikus und Parasympathikus. Wir müssen in den Ruhemodus kommen, dass unser Körper entspannen kann. Weil da drin, in diesen Entspannungsmomenten, liegen unsere Selbstheilungskräfte. Und so können Klänge diesen Vagusnerv aktivieren und dafür sorgen, dass in unserem ganzen Körper das System runterfährt. Das heißt, wir haben so Messpunkte im Körper. Das ist jetzt wieder diese Brücke auch zur Medizin und zur Messbarkeit. Man kann über EEGs ja beispielsweise die Elektroden am Kopf, die Gehirnwellen messen. Man kann genauso die Pulsfrequenz, die Atemfrequenz oder die Herzfrequenz messen. Ja, es sind verschiedene Frequenzen in unserem Körper, die ganz klassisch auch beim Arzt oder im Krankenhaus gemessen werden. Und hier kann man feststellen, wenn man zum Beispiel, das wurde schon ein bisschen bevor, Schlaflaborsituationen hat, wo man Menschen Elektroden an den Kopf macht und dann diese eigenen Frequenzen misst, wie schon nach 15 Minuten der Klangmeditation die Gehirnwellen so stark runtergefahren sind. Und im Körper ist alles aneinander gekoppelt. Ich muss immer nur so eine Stellschraube erreichen, ob es eine suggerierte, entspannte Atmung ist. Das Nervensystem kann irgendwann nicht mehr entscheiden, bin ich jetzt wirklich entspannt oder tue ich über die Atmung nur so. Dann ziehen alle anderen Punkte mit. Gehe ich mit Klang über die Gehirnwellen das Nervensystem, Gehirnwellen fahren runter, geht automatisch Atmung, Puls und Puls runter. Also alles ist aneinander gekoppelt und ich muss immer nur so eine Stellschraube finden, die ich runterziehe und der Rest zieht automatisch mit. Und ganz viele Menschen, wie gesagt, kann Klang dabei helfen, runterzufahren, zum Beispiel die Gehirnwellen, und der Rest zieht mit. Und so gibt es schon erste kleine Studien, die zeigen, dass Menschen einen verbesserten Schlaf haben, wenn sie regelmäßig Klangmeditation haben, dass Menschen, die erhöhten Blutdruck haben, den runterbekommen über die Klangmeditation, Ja, und das sind so erste kleine Ergebnisse, die schon gemessen wurden. Und das wird gerade immer mehr werden. Und das sind gute Nachrichten.
Jetzt hast du ja den Face Reading Guide für erfüllte Beziehungen geschrieben. Jetzt bin ich neugierig, was unter Beziehungen für dich alles reinfällt. Oder ich bin, um das noch konkreter zu machen, sehr neugierig, in welchem Kontext kann ich dieses Wissen denn anwenden und was würde für mich Sinn ergeben? Also du weißt ja, ich komme aus der Ecke Selbstliebe, ne? Also auch die Beziehung zu sich selbst hilft mir Face Reading. Und da will ich jetzt erstmal gerne anfangen wollen. Wir können gerne über alle möglichen Formen von Beziehungen sprechen. Aber würde mir es helfen, mich selbst besser zu verstehen, wenn ich mein Gesicht lese? Und wenn ja, wie? Also ein paar Sachen hast du mir schon erklärt. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel schon rausgezogen. Aber warum sollte man das auf dem Schirm haben?
Ja, weil du natürlich erstmal immer dir selbst ins Gesicht schauen musst, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst. Weil du kannst nicht bei anderen lesen, ohne dich selbst gelesen zu haben. Und es ist so bereichernd, wenn man seine Potenziale wirklich kennt und seine stärksten Kräfte, das ist jetzt nochmal neutraler ausgedrückt, das, was einen antreibt, was durch einen Menschen selbst eben auch immer wieder gelebt werden will. Und das fordert uns manchmal sehr heraus, aber es sind auch unheimliche Schätze darin. Und das letztendlich auch zu sehen, dass wir zum Beispiel, ich kann ja nur sagen, ich habe ein sehr breites Jochbein. Dieses breite Jochbein steht für Kampfgeist, Beharrlichkeit, für den Wunsch, seine eigene Originalität auf die Welt zu bringen. Ja, es ist sehr kraftvoll. Aber wenn sich das so ein bisschen zu viel Raum nimmt, so ein Areal, wenn man das nicht in Schach hält, dann kann das auch sehr herausfordernd sein, weil dann kann man auch stur sein, dann kann man auch manchmal so ein bisschen mit der Tür durch die Wand oder im Kopf durch die Wand oder auch manchmal Rechthaberqualitäten entwickeln, wenn man vielleicht auch anderes ein bisschen verstecken will und so weiter. Also Areale können sich auch verselbstständigen und man fragt sich, ja, warum ist das so? Und da hinzugucken und zu sagen, hey, das ist eigentlich eine neutrale Fähigkeit, aber du entscheidest als Regisseurin deines Lebens oder Regisseur deines Lebens, wie du das Ganze in Beziehung bringst, wie du es harmonisierst. Und oftmals ist es natürlich, und da sind wir wieder bei diesem Thema auch Selbstliebe, wenn wir uns selbst so akzeptieren und uns kennen, eben mit den Herausforderungen, mit den Gegensätzen, die wir auch in uns haben, mit den vielen Facetten, dann haben wir natürlich auch ein friedvolleres, sichereres Gefühl und können uns in unserem So-Sein besser akzeptieren. Und jede Begegnung ist ja letztendlich auch eine Selbstbegegnung. Ja, also wir haben ja auch ganz viele Begegnungen, die uns Dinge spiegeln und wo wir lernen. Jede Beziehung, jede Begegnung ist auch ein Lernfeld. Ja, und die Menschen, mit denen wir eng in Beziehung sind, ob es Familie sind, natürlich auch Partner, die haben ja immer auch ein Spiegel, einen Lerneffekt für uns dabei, sodass wir uns noch besser kennenlernen. Und das Face Reading hilft da natürlich. Das hilft und ist eine Abkürzung, wie so eine Brücke. Ne?
Da sind wir bei dem Punkt, warum ich das total feiere, dich hier im Podcast zu haben, weil es hat ganz viel mit bewusster Wahrnehmung zu tun. Erstmal auch sich selbst anzunehmen, auch mit all den Facetten und markanten oder weniger markanten Merkmalen im eigenen Gesicht. Oh,